Herzlich willkommen bei Elektropastor trifft. Heute Gottfried Haufe. Mein Name ist Christoph Matsch-Grunau. Ich bin Digitalpfarrer im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land. Gottfried moderiert Veranstaltungen, schreibt Bücher, macht mit Maximilian Blom den Fußball- und Kulturpodcast Mittelfeldgeplänkel, hat über Fischbrötchen geschrieben, Stadtgeschichte erzählt und bei TEDx über unseren Platz im Universum gesprochen. Mich interessiert an ihm, wie aus scheinbar kleinen Dingen große Bedeutungsräume werden. Wenn es um ein Fußballlied geht oder eine Fußballhymne, einen Verein, ein Fischbrötchen, einen Sternenhimmel oder um gemeinsame Rituale. Darum steht am Anfang die Frage, die ich allen Gästen stelle. Gottfried, warum tust du, was du tust? Bei Mittelfeldgeplänkel, da setzt ihr ja genau da an. Dass Fußball mehr erzählt als Ergebnisse und Tabellen. Und jetzt meine Frage an dich. Was war dein persönlicher Moment, in dem du angefangen hast, Fußball so als Thema zu setzen, um damit über Menschen und Zugehörigkeit zu sprechen?
Ja, ich danke dir, Christoph. Was für ein wunderbares Intro und eine wunderbare Einleitung. Denn, und ich hoffe, dass du das richtig verstehst, man selber vergisst ja immer so ein bisschen, was man vielleicht auch schon gemacht hat, weil es ist ja jetzt auch schon fast 36 Jahre, die ich auf diesem blauen Ball herumlaufe. Und das ist jetzt für Leute, die natürlich doppelt so alt sind, ist das lächerlich. Aber gleichzeitig mache ich auch schon seit ein paar Jahren Dinge und ein paar davon hast du ja auch genannt. Und dann denke ich so, ja, stimmt. Ja, so im Sinne von, habe ich jetzt länger nicht über dieses und jenes Projekt oder so nachgedacht. Und vor allem, wenn du das so aufzählst, merke ich, ja stimmt, die haben teilweise wirklich gar nichts miteinander zu tun. Möchte man zumindest meinen, aber vielleicht kommen wir heute gemeinsam in diesem Gespräch darauf, wo die rote Linie ist oder beziehungsweise die Verbindungslinie ist. Ja, aber zu deiner Frage, wie schön, dass wir mit Fußball anfangen, denn ich glaube, das ist der Beginn von den Dingen, die mich bis heute begleiten, ist tatsächlich der Fußball. Ich habe, glaube ich, sehr früh das Gefühl gehabt, dass ich in der Beschäftigung mit Fußball gleichzeitig auch eine Beschäftigung mit anderen Menschen und Geschichten habe. Das ist mir insofern aufgefallen, als dass es mich verbunden hat mit anderen Freunden. Also sehr klassisch, also wenn man irgendwie als Jugendlicher ins Stadion geht und dann merkt, ach guck mal, ich teile das, diese Begeisterung mit, vor allem mit einem sehr guten Freund, der witzigerweise, ich sage jetzt das wahrscheinlich noch ein paar Mal, aber der war der Pastor, Sohn von dem, der mich konfirmiert hat. Bei dem war ich sehr viel zu Hause in dieser Pastorenfamilie und genau, er war der Sohn und mit dem Pastor sind wir auch immer ins Stadion zusammengegangen. Der war für mich ein Vorbild. Das ist er, glaube ich, bis heute gewesen. Insofern, als dass ich ihn als enorm angenehm, nahbaren, niederschwelligen, würde man heute sagen, also sehr umgänglichen Menschen erlebt habe, der nur im Stadion, glaube ich, geraucht hat. Sonst hat er nie geraucht. Aber da hat er eine Schachtel fast geraucht während des Spiels. Hat 3 oder 4 Bier getrunken, was er sonst auch nicht gemacht hat. Und dann, also es war so ein bisschen der Teil, wo man später eine Buße tun muss wahrscheinlich, aber der, das fand ich immer ganz toll an ihm, so als 13-Jähriger dachte ich so, ey, so, genau, und da habe ich irgendwie schon festgestellt, dass mich das interessiert, was sind das überhaupt für Leute, die da ins Stadion gehen, wenn man in Rostock groß wird, dann ist das auch sehr politisch aufgeladen, muss man sich nichts vormachen, sowohl von rechts als auch von links, das heißt, du hast sehr viel Reibungsfläche, du hast sehr viel auch Projektionsfläche als 14-Jähriger, kannst also sagen, ne, so wie ich dann mich auch schwarz anziehen, weil ich dazugehören möchte zu den ganzen Antifa-Leuten, die da stehen und so. Genau, aber diese Frage, was sind das eigentlich für Leute, die da ihre Kinder mit ins Stadion nehmen, Leute, die seit 40 Jahren zum selben Verein gehen, das fand ich total eine spannende Frage, so als junger Mensch, wie kann man so lange eigentlich so einem Verein die Treue halten? Ja, ich glaube, das hat da angefangen. Und es ist nicht ganz von Hand zu weisen, dass es auch, glaube ich, so prägend für mich war, weil ich damit alleine war in meiner Familie. Niemand in meiner Familie hat sich, außer zu großen Turnieren, das sind alle so eine Opportunisten-Fans, die sich nur zu, so wie jetzt, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder so, für Fußball interessiert hat. Und dann auf einmal lief das bei uns zu Hause. Und ich habe das damals natürlich dann genossen. Heute sehe ich das tatsächlich ziemlich kritisch, weil ich so sage, Leute, ich habe darunter schon auch ein Stück weit, gelitten, dass ich immer der Einzige war, der Fußball in der Zeitung lesen wollte, Fußball im Fernsehen gucken wollte, Sportschau oder Champions League unter der Woche oder was auch immer. Und ich musste mir das immer erkämpfen, weil alle anderen gesagt haben, boah, das ist so, keine Ahnung. Es ist einerseits für die langweilig und gleichzeitig komme ich auch aus einer Familie, wo darüber immer ein bisschen die Nase gerümpft wurde. Fußball ist ein bisschen, Brot fürs Volk.
In eurem Podcast Mittelfeldgeplänkel sagt ihr beide ja, dass Fußball in Kultur, Gesellschaft, Politik, Geschichte und Biografie führen kann. Ich meine, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen eingeführt, so von deinem persönlichen Upbringing her. Was fehlte euch denn damals so bei den sonstigen Fußballgesprächen, die man so im Alltag hat oder ne, was auch an Medien gibt? Was hat euch dazu gebracht, diesen Podcast zu machen?
Also ich denke, dazu gebracht hat mich vor allem die Tatsache, dass Max und ich uns aus Radiozeiten her kennen. Er ist eigentlich Musikjournalist, das heißt, das ist auch für ihn eher so ein nettes Hobby. Und wir haben zu diesen Radiozeiten, haben wir auch gemeinsam moderiert oder Formate gehabt, gemerkt, dass wir eigentlich immer Geschichten erzählen wollen, egal über welches Thema. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also heißt, über etwas, so wie jetzt Sport, es könnte auch ein anderer Sport sein. Ne? Wir reden ehrlich gesagt in diesem Fußball-Podcast sehr häufig, gerade am Anfang so als Intro, über die Darts-WM, über Handball, über Curling jetzt bei den Olympischen Spielen, weil Max das so toll findet und ich mit Curling überhaupt nichts anfangen kann und so weiter. Also es geht ganz häufig einfach auch um andere Sachen im Sport, aber wir kennen uns im Fußball nun mal am besten aus, deswegen ist es ein Fußball-Podcast geworden. Aber das rauszuholen aus dieser, aus einer Sichtweise, ein bisschen vielleicht, wie ich sie auch in meiner Familie angetroffen habe, zu sagen, am Ende des Tages geht es nicht um die Ergebnisse, das hast du eingangs ja auch schon gesagt, es ist nicht so wichtig, wer da gegen wen gespielt hat, sondern es geht darum, was repräsentiert der Sport, der Fußball, in dem Falle, in unserer Gesellschaft. Also das geht ja in beide Richtungen. Also was kann man im Stadion erkennen, was symptomatisch in unserer Gesellschaft ist und letztlich, warum ist der Fußball in unserer Gesellschaft so präsent, so groß, so beliebt, aber auch so verhasst auf der anderen Seite vielleicht und polarisiert in vielen Teilen. Weil ich glaube, dass es ein Brennglas ist für ganz, ganz, ganz viele Bereiche.
Ich glaube, einer eurer ersten Folgen spricht ihr ja über Vereinshymnen. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für diese Repräsentation, von der du gerade berichtet hast. Es ist ja quasi die DNA, glaube ich, schon eines Fußballvereins, welche Hymne angestimmt wird. Was passiert denn, wenn Menschen so ein Lied gemeinsam singen oder so ein verbindendes Element haben?
Stößt du in einen Wespen, das klingt ja so böse, in ein Bienennest vielleicht, weil, also ich singe einfach sehr gerne. Ich singe, seit ich 8 Jahre alt bin, in Chören, jetzt nicht mehr gerade, aber habe das bis in meine 20er hinein getan. Also singen ist mir sehr nah. Und gemeinsam musizieren finde ich ganz toll. Ich habe leider noch nie in einer Band gespielt. Das ist noch auf meiner Bucketlist. Wenn ich das getan habe, inzwischen bin ich Vater. Das heißt, wenn ich das getan habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich alles abgehakt. So gefühlt. Dann kann ich auschecken. Dann habe ich alles gesehen. Eine Element of Crime Coverband möchte ich gerne. Das, weil du bist ja in Delmenhorst, deswegen kann ich dir das ja sagen. Element of Crime Coverband. Wenn ich das ist wirklich der Peak. Danach geht's downhill. Deine Frage war eine andere, und zwar gemeinsam musizieren von Leuten, die sich nicht kennen. Also ich glaube, also erst einmal glaube ich, dass grundsätzlich Musik, obwohl mein Job das Sprechen ist beruflich, Musik transzendiert auf eine Weise unsere Gefühle, die nichts anderes kann. Ich glaube ganz fest daran, und ich habe das vorgelebt bekommen in meiner Familie. Meine Großmutter ist Opernsängerin ein Leben lang gewesen. Musik spielt eine große Rolle in der Familie. Alle konnten irgendwie Instrumente spielen und so weiter. Ich am wenigsten. Ich habe zwar 3 gelernt, aber keins davon länger als irgendwie ein paar Jahre Unterricht gehabt, weil ich zu bequem und faul war zu üben. Aber ich glaube, dass Musik etwas erreicht in uns, etwas anspricht in uns, was nichts anderes kann. Keine Sprache. Wirklich auch keine Poesie oder so. Ich glaube einfach, Musik trifft einen anderen Ton, einen anderen Nerv. Und deswegen glaube ich auch, dass die meisten Menschen auf ihrem letzten Bett, auf dem sie liegen, Musik hören wollen, die sie berührt, um sie irgendwie ins Jenseits zu bringen, was ich auch glaube. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich Bach sein wird bei mir. Meine Mutter hat gesagt, das ist in Musik gegossener Lobpreis. Und ich dachte, das ist exakt richtig. Es ist exakt genau das. Also das Weihnachtsoratorium ist es wahrscheinlich. Es kommt fast nichts näher ran. Ja, wie soll ich dich empfangen? Dieser Choral ist einfach, unterm Jahr kriege ich jedes Mal die gleiche Gänsehaut wie tatsächlich an Weihnachten, wenn ich darüber nachdenke. Oder hören tue ich es zwischendurch nicht, weil ich möchte mir immer diesen besonderen Moment zu Weihnachten ermöglichen. Aber das ist in Musik gegossener Lobpreis. So. Und der Bogen, den schlägt sich tatsächlich auch zu anderer Musik, glaube ich, die uns irgendwo berührt. So, und jetzt glaube ich, dass im Fußball, das mag jetzt mit Bach sehr, sehr wenig zu tun haben, aber das stimmt aus meiner Sicht nicht ganz. Worin bestehen denn, also erstens sind das Four Chord Songs in der Regel, das heißt, das sind sehr, sehr einfache Lieder, diese Hymne, diese Fußballhymne. Das sind die meisten Nationalhymnen, außer vielleicht die Marseillaise oder sowas, ja auch. Die sind ja auch alle nicht besonders komplex, sollen sie auch gar nicht sein. So, und die Themen, also das, was jetzt tatsächlich die Sprache im Fußball ist, das heißt, du bist schon emotional angefasst, du stehst mit ganz vielen anderen Leuten zusammen und hast jetzt das, was ich jetzt beschrieben habe, dass die Musik dich irgendwo anders berührt und was da gesungen wird, sind wiederum Themen, die auch alle Menschen gemeinsam haben, nämlich der Wunsch nach Gemeinsamkeit. Immer. Es geht ja immer um wir zusammen. Wir stehen zusammen. Jeder. Deswegen, die Hymnen könntest du alle mit KI heutzutage, ist das wahrscheinlich auch möglich, übereinander legen und könntest sagen, rechnen wir doch mal raus, wie viel davon tatsächlich exakt das Gleiche ist. Sowohl in der Tonalität als auch in der tatsächlichen Wortwahl. Es ist fast immer, wir werden niemals untergehen. Wir stehen zusammen, also nur gemeinsam schaffen wir ein Ziel und leider muss man auch sagen, nur in Abgrenzung zu den anderen werden wir. Das heißt, unsere Gruppe, es ist Wagenburg-Mentalität hoch 10, unsere Gruppe, in dem Fall dann halt Verein, unsere Fangemeinschaft, gegen die wird bestehen und wird dann siegen und was auch immer, was dann sportlich da hinterher folgt. Und das Vierte, was ich noch sagen würde, ist Tradition. Uns gibt es schon immer. Wir wollen, dass es so bleibt. Wir erinnern uns an die gute alte Zeit und das werden wir in die Zukunft retten. So, und ich glaube, dass all diese Dinge den Menschen oder vielen Menschen, auf jeden Fall denen, die sich dort versammeln, enorm zu eigen ist. Und deswegen funktioniert das, deswegen funktionieren übrigens auch Nationalhymnen aus meiner Sicht so wahnsinnig gut. Ja.
Ich finde, also was du ja gerade beschreibst, ist ja so eine Art Miteinander im Gegeneinander. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Also wenn man Fußball wahrnimmt, auch so von den Sidelines, sag ich mal, manchmal bekommt man das ja dann traurigerweise eher am Bahnhof mit, wenn die Fans nach Hause fahren, wenn es dann nicht so gut läuft. Es ist ja eigentlich von der Intention her doch ein sportlicher Wettkampf. Also man hat ja eigentlich die andere Mannschaft, ist ja eigentlich nur der Anlass dafür, dass die eigene Mannschaft jetzt gerade was zu tun hat. Und gleichzeitig gibt es ja auch teilweise, ich glaube, wenn ich in Hamburg denke, da gibt es ja dann diese Stadtderbys und manchmal gibt es ja sogar Feindschaften. Ich sehe das an diesen kleinen Aufklebern, die man dann manchmal an Ampeln sieht. Das ist dann teilweise bis in die Kreisliga oder ganz kleine Vereine, die sich gegenseitig da dissen. Ich komme ja hier Ecke Bremen, dann ist dann Werder Bremen gegen weiß ich nicht wen, kenne mich wirklich nicht mit aus. Wie würdest du das beschreiben? Also was ist so diese Stimmung im Fußball, im Sport, dass dieses Gleichzeitige von wir sind ein Team, und gleichzeitig sind wir gegen jemanden und im besten Fall haben wir ja nichts gegen die. Also wie nimmst du das wahr?
Also ich bin kein Philosoph, aber ich denke, es ist eine philosophische Frage ein Stück weit und eine soziologische wahrscheinlich auch. Aber ich denke, es ist ja eine Frage von, was gibt uns Menschen Zugehörigkeit, das Gefühl von Zugehörigkeit. Und ich denke, das trifft auch auf sehr, sehr viele politische Dimensionen, auch in unserer heutigen Zeit, aber immer schon zu. Menschen wollen Gemeinschaft. Menschen wollen Gemeinschaft und zwar in überschaubaren Gruppen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist ein Grund, warum, also Yuval Harari hat in seinem, schon in der kleinen Geschichte der Menschheit, in seinem ersten, sehr erfolgreichen Buch gesagt, unser Solidaritätsgedanke nimmt ab einer Gruppengröße von, wenn ich richtig liege, ungefähr 150. Ja, also ab da beginnt sozusagen dieses überschaubare Gruppe, na, Dorfgemeinschaft wäre das dann so, kleinere, frühere Dörfer. Ab da beginnt sozusagen unser unmittelbares Gefühl von wir haben eine Verbindung zueinander. Ich hoffe, dass ich diese Zahl 150 jetzt richtig habe, aber nehmen wir mal an, das stimmt. Die Verbindung zueinander wird ab da bereits dünner. Oder ich würde behaupten, sie wird ab da theoretischer oder rationaler. Das heißt, ne, wir aufgeklärten Menschen sagen uns, naja, die anderen sind ja auch, und da bleibe ich jetzt mal in deinem Fach, nach dem Ebenbild Gottes, das heißt, sie haben dieselbe Würde und dieselbe Ehre ihnen zuteil. Und deswegen sollte ich sozusagen mich mit ihnen ebenso verbunden fühlen. Aber es ist sozusagen ab da schon, Harari, nicht mehr emotional, sondern schon etwas Rationaleres. So. Und ich glaube, dass Menschen sich gerne in kleineren Gemeinschaften wiederfinden wollen. Das ist der Grund, warum man dann sagen kann, warum schließen sich Leute zusammen und, keine Ahnung, unterstützen Rechtsextreme oder sowas. Es geht da erstmal darum, Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen habe ich schon vorhin Wagenburg-Prinzip gesagt, diese Gemeinschaft wird natürlich immer gestärkt durch Druck oder in irgendeiner Form Angriff, im wörtlichen oder im übertragenen Sinne, von außen. So, ne? Umso stärker ist die Mentalität nach innen, denn wir brauchen einander, um das zu schaffen. Das ist ein Mechanismus, der in der Politik enorm gut funktioniert, deswegen kannst du so stark populistische Politik damit machen, wir gegen die. Und das ist, glaube ich, das 1:1 das gleiche im Fußball. Und also heißt, ne, unser Verein gegen die, und umso stärker wir das betonen, diese Rivalität, umso stärker ist unser innerer Zusammenhalt. Ja? Wir brauchen uns gegenseitig, um gegen die zu bestehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und der Rest ist Theater. Der Rest ist im wahrsten Sinne des Wortes das gleiche wie Theater. Ich kann nämlich meine Gefühle, oder so wie man als Jugendlicher Filme guckt und dann ganz voll weint, oder im Theater, ursprünglich kommt es natürlich von früher aus dem alten Griechenland, im Theater sitzt da und du kannst auf die Schauspieler dein Gefühl von Liebe oder Trauer oder Enttäuschung projizieren. Und das kannst du hier halt auch. Dein Gefühl von, deswegen auf die Mannschaft und auf deinen Verein kannst du projizieren. Deswegen, warum sonst operieren die Vereine mit Schlagworten wie echte Liebe und so weiter und so fort? Es geht darum, dass du das Gefühl, was du eigentlich anderen Menschen gegenüberbringen kannst auch, hoffentlich tust du es auch, einer Mannschaft aus Millionären, die da unten stehen, mit denen du nichts gemeinsam hast ansonsten, die etwas sehr, sehr gut können, was du vielleicht rudimentär ein bisschen kannst. Warum sonst würdest du denen gegenüber dich so verbunden fühlen? So, und ich glaube, das ist der Grund, warum Werder gegen den HSV, du hast vorhin nach einem Beispiel gesucht, dass Werder gegen den HSV so aufgeladen ist. Oder ist völlig wurscht. Rostock gegen Dynamo Dresden ist exakt das Gleiche, ja. Und dann kommen die anderen Sachen kommen obendrauf. Eine politische Dimension kommt obendrauf, wenn man sagt, ah, das sind irgendwie Nazis oder so. Aber das ist dann schon wieder die nächste Ebene. Ja.
Du machst ja nicht nur den Podcast Mittelfeldgeplänkel, sondern du machst ja sehr viel mehr. Ich habe das ja schon so ein bisschen aufgelistet. Ne? Du bist Moderator, du schreibst Bücher, du machst Podcasts, du bist auf der Bühne, du entwickelst auch Kulturformate. Wo würdest du sagen, was ist dieser gemeinsame Kern, der dich da antreibt?
Ich würde sagen, wenn man sich anschaut, dass ich eigentlich ja Lehramt studiert habe und staatsexaminierter Lehrer bin, dann habe ich mir selbst diese Frage in den letzten Jahren, weil ich nicht einen einzigen Tag als Lehrer gearbeitet habe und das Staatsexamen auch schon 10 Jahre her ist, das heißt, seit 10 Jahren mache ich was anderes, würde ich sagen, Geschichten erzählen und Wissensvermittlung im weitesten Sinne ist, glaube ich, der rote Faden. Ja. Das heißt, entweder Wissen, was andere Leute mitbringen, möchte ich zum Vorschein bringen. Das wäre dann der Job des Moderators. Jemand kommt und es gibt ein Thema, und das Thema muss ich mir nicht ausgedacht haben. Ich meine, die meisten Moderationsaufträge, und das ist ja meine Hauptprofession, da habe ich ja kein Mitspracherecht bei der Themensetzung. Das heißt, ich komme da hin und dann heißt es, okay, das ist jetzt eine KI-Konferenz oder was auch immer. Und dann arbeite ich mich so ein, dass ich fit genug bin, um hoffentlich kluge Fragen zu stellen. Und die andere Person bringt das Wissen mit. Und das vermitteln wir gemeinsam. Das heißt, es ist die Wissensvermittlung, ja. Und das Geschichtenerzählen ist dann teilweise da drumherum auch noch, aber auch in anderen Sachen, die du angesprochen hast, ob es jetzt ein Buch über Fischbrötchen schreiben oder sich eigene Kulturformate ausdenken, wo man irgendwas berichten, vermitteln möchte oder tatsächlich auch auf der Bühne mal einen Vortrag halten über den Platz im Universum. Das ist Geschichten und Wissen erzählen, ja.
Wie machst du das so als Moderator? Also ich meine, du hast gerade angesprochen, da ist mal eine KI-Konferenz oder mal was anderes. Gibt es da irgendwie eine Grundidee, wie du das machst? Also weil das Spannungsfeld ist dann ja sehr breit. Also hast du da eine gewisse Strategie, wie du dich dann auf so eine Moderation vorbereitest?
Also ganz grundsätzlich, was die Themensetzung angeht, witzigerweise habe ich jetzt als Beispiel KI-Konferenz genannt, dabei wäre das schon etwas, wo ich sofort nachfragen würde, ah ja, für wen ist es denn gedacht? Denn das ist schon eine grundsätzliche Frage, die immer relativ am Anfang kommt. Also bin ich der Richtige dafür? Wenn man natürlich mit seiner Selbstständigkeit vorankommen möchte und so weiter, dann ist das nun mal klassischerweise so, dass du sehr selten Nein sagen wirst. Ne? Weil du möchtest gebucht werden, du möchtest Aufträge haben, du möchtest Geld verdienen können und dass es wächst. Ich habe, und ich glaube, an dieser Anekdote lässt sich das ganz gut beschreiben, ich habe vor 3 Jahren beim Reeperbahn-Festival in Hamburg ein Stage-Hosting gemacht sozusagen. Also das, was man, ich nenne das Programmmoderation, ich glaube, das heißt sonst auch immer so, das habe ich mir nie ausgedacht. Also das heißt mit anderen Worten, du hast keine Podiumsdiskussion oder was auch immer, sondern du leitest nur durchs Programm. Du bist ein bisschen der Grüß August, ja, der nett aussieht und die Leute begrüßt und die einzelnen Panels oder Talks ansagt und danach vielleicht noch das Q&A moderiert. So. Und da hatte ich vorher zu den Reeperbahn-Festival-Leuten gesagt, ey, ich würde eigentlich auch ganz gern noch irgendwie ein Panel oder irgendwie ein Gespräch moderieren, weil das ist ja mein eigentlicher Job sozusagen. Also auch inhaltlich reingehen. Und dann hat das aber nicht geklappt. Irgendwie, also hat sich nicht mehr machen lassen. Und dann habe ich ja als Host zuhören können, was da alles so gesagt wurde. Und boy, habe ich im Anschluss gedacht, war das eine gute Sache, dass ich keines dieser Panels moderiert habe. Weil das hat dann irgendwie der Chief Editor von Billboard oder was auch immer, also Leute, die tief in der Materie stecken, die haben das moderiert, die einzelnen Sachen. Und da, das ist jetzt schon 3 Jahre her, aber da bin ich rausgegangen, habe gesagt, bei allem Wunsch voranzukommen als Selbstständiger, tust du dir selber einen Gefallen, wenn du nicht total baden gehen willst, mal an der einen oder anderen Stelle. Weil ansonsten ist der Ansatz natürlich, sagen wir mal, grundsätzlich journalistisch, auch wenn ich kein ausgebildeter Journalist bin. Ne? Also du recherchierst zu einem Thema, bringst dich bestenfalls in eine Position, in der du hoffentlich kluge Fragen stellen kannst. Aber, und das wäre jetzt, glaube ich, meine Antwort, die am ehesten deine Frage, glaube ich, beantwortet, ist, der Ansatz ist immer vom Publikum aus gedacht. Wer ist das Publikum? Wer ist die Zielgruppe? Ist völlig wurscht, ob es ein Podcast ist oder es ist ja meistens die Bühne. Es ist wirklich, das Format ist völlig egal. Für wen machen wir das? Wer soll das hören, sehen, wie auch immer? Weil daraus ergibt sich dann für mich die Antwort, bin ich der Richtige? Weil wenn Sie sagen, es ist eine interne Veranstaltung von ExpertInnen für ExpertInnen, dann würde ich sagen, da bin ich möglicherweise nur in ein paar Themen, wo ich mich wirklich sicher und schon seit Jahren, vielleicht auch schon vom Studium her mit meinem Englisch- und Geschichtsstudium oder so, so aufgehoben, dass ich sage, da kann ich wirklich auch, also ja nicht nur was selber dazu bringen, weil mein Job ist es ja nicht, eigene Inhalte zu bringen. Mein Job ist es, die anderen Leute scheinen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht die Definition des Moderators. Das Scheinwerferlicht geht auf die Person neben dir. Und du bist dafür zuständig, das leuchten zu lassen und die leuchten zu lassen. Und das heißt, ich muss aber trotzdem das Gefühl haben, in meiner Rolle, dass ich eben nicht auch noch Expertise mit, also diese Art von Expertise dabei haben sollte. Weil dafür gibt es dann FachmoderatorInnen, FachjournalistInnen sind es dann meistens oder so, die dann gefragt werden. Oder es sind Leute aus dem eigenen Stall. Also das Tagungszentrum für was auch immer. Biotechnologie sollte sich dann ein Biotechnologen dahinsetzen, weil der dann wahrscheinlich da mehr zu weiß. Aber es passiert auch. Also um das abzukürzen, also ich werde selten gefragt, wo ich dann ablehnen muss, weil ich sage, ich glaube, ihr wollt einen Spezialisten und das bin ich nicht, das passiert in der Regel nicht, weil die Leute sehen ja in meinem Portfolio, ah ja, okay, der ist eher breit aufgestellt und die Formate, die er macht, sind deswegen eher für das, was man in Anführungszeichen breite Öffentlichkeit nennen kann.
Du hast ja auch gerade am Anfang noch gesagt, dass dir Wissensvermittlung ganz wichtig ist. Und ich hatte gesehen, du hattest ein Format Wissen und Wein auf die Beine gestellt, wo du ja sozusagen dieses klassische Format, ne, man hat eine Bühne oder man hat einen Raum, das du verlässt und dann gehst du in die Kneipe. Macht Kirche ja manchmal auch, dass es Kneipengottesdienste gibt, also daher kommt mir das ganz bekannt vor. Aber grundsätzlich, was bewegt dich daran, wenn du diese Wissensvermittlung, die ja teilweise auch bestimmte akademische Themen hat, aus den typischen Kontexten rausnimmst und in neue Kontexte verpackst? Was passiert da mit dem Wissen und was passiert da mit den Leuten und ihrer Beteiligung?
Schön, dass du Salz in diese spezifische Wunde streust, denn das Format hat eine einzige Ausgabe erlebt und dann kam die Corona-Zeit und danach war es vorbei. Aber der Ansatz, über den kann ich trotzdem was sagen, weil das geht auch über dieses Format hinaus. Aber wir hatten den Auftakt im Januar 2020 und es sollte monatlich sein. Und und der Auftakt war großartig. Es ging um, wir haben es ganz öffentlichkeitswirksam Harry Potter versus Herr der Ringe genannt und haben, und dann habe ich mit meiner, mit der Professorin, bei der ich selber Examen gemacht habe, mit der Englischprofessorin, mit der habe ich dann darüber gesprochen, was in welchem, also so Heldendarstellung, darum ging es vor allem so, was ist in den Büchern gleich und unterschiedlich und so weiter. Ich tue mich mit dem Wort inzwischen Niederschwelligkeit ein bisschen schwerer, weil ich glaube, das ist ein Schlagwort, was gerne und viel durch die Gegend geworfen wird und die meisten Leute, mich teilweise eingeschlossen, ganz klar, denken gar nicht mehr so viel darüber nach, was es eigentlich bedeutet und machen sich aus meiner Sicht nicht unbedingt klar, wie schwierig das eigentlich ist. Wir können, weil ich glaube, die meisten Leute und auch da wieder mich eingeschlossen, sagen sich, naja, Niederschwelligkeit kann ich dadurch herstellen, wie ich auf der Bühne rede. Also sowohl was die Fachbegrifflichkeiten oder sowas angeht, als auch der Duktus und vielleicht auch ein bisschen die Tonalität und irgendwie so ein bisschen der Schwung. Das ist sicherlich ein wichtiger Teil davon. Aber wenn mir Leute erzählen, eine Veranstaltung soll niederschwellig sein, dann sage ich mir inzwischen, okay, und wie sehen eure Plakate aus? Und wo bewerbt ihr das? Und wie bewerbt ihr das? Und so weiter und so weiter. Dann gibt es ganz viele Dinge, die man eigentlich auch alle mitbedenkt. Es geht ein bisschen in Richtung Barrierefreiheit auch. Und so weiter. Deswegen, so. Aber trotzdem, wenn ich das Wort jetzt so verwenden kann, nach dieser Definition, dann würde ich sagen, überall da, wo Wissen auf Leute trifft, wo sie es nicht unbedingt erwarten, glaube ich, hat man schon ganz, ganz viel gewonnen. Also im Fußballstadion zum Beispiel, why not? Das wäre ein toller, aber es ist ein toller Ort und es wird ja auch teilweise so verwendet. Oder es gibt Versuche, ne, so Orte, wo das so wirklich Off-Spaces, kann man sagen, wie zum Beispiel die Kneipe. Ja, da funktioniert dann aus meiner Sicht etwas, was in der Schule den meisten abtrainiert wird und das ist das Bedauerliche, nämlich dass Wissensvermittlung und Wissenserwerb Spaß macht. Das ist der entscheidende Punkt. Und den Spaß kannst du auf der Bühne durch dieses berühmte Wort Niederschwelligkeit versuchen, ein bisschen herzustellen. Aber eigentlich, dass es Laune macht. Und wenn das dazu führt, dass du Leuten sagen musst, ihr dürft nebenbei Alkohol trinken, dann ist es so. So brauchst du wahrscheinlich nicht immer, sollte es nicht immer brauchen. Aber genau, dass du dich über Dinge, die tatsächlich... Und die Leute gehen danach raus und sagen... Naja, das war jetzt ja gar nicht anstrengend. Oder ich habe auch... Vielleicht würden die Leute sogar sagen, ich habe jetzt gar nicht das Gefühl gehabt, in dem Sinne, aktiv nachdenken zu müssen, weil sie das wiederum gleichsetzen mit, das ist irgendwie kompliziert oder schwierig oder ich muss mich anstrengen, ich bin danach müde und so. Aber trotzdem, wenn du die danach fragen würdest, naja, hast du was mitgenommen von dem, was wir gesagt haben? Wenn sie sagen, ja, ihr habt ja das erzählt und das und ach, das wusste ich auch noch nicht und so. Dann sagen sie, dann ist es doch alles passiert. Dann ist es alles passiert. Ihr habt sozusagen gar nicht mitbekommen, dass ihr aufgerufen wurde, implizit euren Kopf einzuschalten. Und das, finde ich, ist ein tolles Ziel. Ja.
Was ja bei deiner Arbeit und auch wie du erzählst so ein bisschen auffällt, ist, du gehst ja auch wirklich tief rein in die Sache und machst das ganz leicht. Also du hast ja in dem Buch Die Welt des Fischbrötchens hast du jetzt ja nicht einfach nur erzählt, was das ist und woher das kommt, sondern du hast dich ja auch mit den Menschen beschäftigt, mit all dem, was mit diesem Phänomen des Fischbrötchens zusammenhängt. Ich muss ja immer diese ganzen NDR-Instagram-Posts machen, wenn sie dann irgendwie Fischbrötchen und die Möwe und so weiter haben. Was hat dich sozusagen daran interessiert oder was fesselt dich daran, jetzt also nicht nur den Snack jetzt selber, sondern sozusagen so ein Kulturphänomen so zu beleuchten? Was hat dich da angetrieben?
Ich denke, die Kombination meines Interesses an Geschichte, weil ich sie habe studiert und ich finde es großartig und was heißt jetzt in dem Fall Geschichte? Einer dieser Podcasts da draußen heißt ja Geschichten aus der Geschichte. Und wenn es den nicht schon gäbe, würde ich meinen eigenen wahrscheinlich genauso nennen, weil das ist es. Das ist es. Anekdotisches Wissen. Ja, deswegen mache ich auch Persönlichkeitsgeschichte so gerne, weil ich mich so gerne mit Personen beschäftige, weil man, wie ich finde, durch die Brille, durch die gedachten Augen einer Person in ihren jeweiligen zeitlichen Kontext, den zeitlichen Kontext viel besser verstehen kann. Und es müssen ja auch nicht immer nur die Könige oder Königinnen sein, die man sich anschaut, sondern meinetwegen auch das gemeine Volk. Aber ich glaube, dass das enorm gut funktioniert, so quasi trojanisches Pferdartig reinzurollen in einen bestimmten zeitlichen Kontext oder hier eben in einen bestimmten inhaltlichen Kosmos. Nämlich du nimmst das Fischbrötchen als quasi als Nabel, wenn man so will, oder als Nukleus und alles andere, alle anderen Ringe erforschte drumherum. Und deswegen war früh klar, also neben der Tatsache, ganz ehrlich, dass du beim Fischbrötchen ja nicht nur über den Snack sprechen kannst, ansonsten bist du auf 20, 30 Seiten fertig. Nehmen wir noch über die Rezeptmöglichkeiten vielleicht und so, ne? Zubereitungsformen. Sondern das war ja früh klar, wenn man darüber ein Buch, also es ist ja auch eine Kulturgeschichte offiziell, also war klar, so wie eine Kulturgeschichte es ja meistens tut, sie schaut sich ein bisschen mehr noch an, wer damit in Berührung gekommen ist und was das so mit sich bringt oder mit sich gebracht hat, war klar, du musst Geschichten erzählen. Und ich wollte Geschichten erzählen, Geschichten über vergangene Menschen, die damit in Berührung gekommen sind. Also wie kommt es, dass das der Hering ein arme Leute essen, in Anführungszeichen, war? Wer sind eigentlich die armen Leute? Und warum der Hering? Und bis hin zu Friedrich Wilhelm IV., der dann Heringsdorf auf Usedom seinen Namen gegeben hat und so weiter. Also das Heringsdorf, weil die Heringe gerade in dem Augenblick, wo er vorbeigekommen sind, da zubereitet wurden. Und er wurde gefragt, also er war damals noch Kronprinz, mit seinem Vater unterwegs, und er wurde gefragt nach einem Namen für diesen Ort. Und dann hat er halt gesagt Heringsdorf, was natürlich enorm deskriptiv und enorm langweilig ist, aber trotzdem okay, und es hat bis heute diesen Namen behalten. Ne? Aber diese Geschichten machen Spaß, das ist ganz entscheidend. Alles, was wir gerade vorher gesagt haben über Wissensvermittlung, es macht Spaß. Im Zweifelsfall merkst du dir diese Sachen eher, weil unser Gehirn so funktioniert, unser assoziatives Wissen, was wir haben, funktioniert aus meiner Sicht vor allem über Anekdoten. Und warum stimmt es aus meiner Sicht? Das kann man aus meiner Sicht daran erkennen, wie eher im anglikanischen Raum, vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien, wie Leute Reden halten. Also egal in welcher Form, aber meistens, also akademische Reden und so weiter, wie Leute Reden halten. Und zwar richtig gute RednerInnen machen eigentlich nur noch Story, Point. Anekdote, Schlussfolgerung aus der Anekdote. Also das, was sie sagen wollen, und dann kommt die nächste Geschichte. Und das merkst du gar nicht, weil es trägt durch dich, durch diesen Vortrag. Und sie kommen die ganze Zeit von einer beispielhaften Erzählung zur nächsten. Und das funktioniert enorm gut. Sie bringen damit trotzdem ganz viel Wissen rüber. Und ich glaube, dass es viel einfacher auch einzubauen ist. So. Und ja, entsprechend wollte ich natürlich dieses Buch auch so aufbauen, ja.
Du hast ja sogar einen TEDx-Talk gemacht. Und da hast du nach unserem Platz im Universum gefragt. Warum hast du dir diese Frage gestellt?
Ich denke, weil sich ganz viele Menschen diese Frage stellen, auf die eine oder andere Weise. Im Laufe des Lebens, glaube ich, häufiger mit unterschiedlicher Prämisse. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Als Kind stellst du sie dir sicherlich anders als 30-Jähriger und dann vielleicht nochmal als 70-Jährige oder so. Das ist, glaube ich, Teil der Antwort. Ein anderer Teil ist, dass ich ein wissenschaftliches Vorbild habe, Neil deGrasse Tyson, ein amerikanischer Astrophysiker, der von dem ich die kosmische Perspektive, also den Titel dieses TEDx-Talks, auch geklaut habe. Also beziehungsweise ich habe ihn kopiert. Ich habe es deutlich gemacht. In dem Talk sage ich eindeutig, das ist von ihm. Und der spricht darin, also diese kosmische Perspektive, sein Ansatz ist letztlich, dass es uns hilft, unser Leben einzuordnen, indem wir uns klar machen, wie klein wir sind. Aber er sagt gleichzeitig auch, wenn ihr euch klein fühlt, wenn du dich klein fühlst im Gedanken darüber, wie groß das Universum ist, dann liegt es nur daran, dass du mit einem Ego angefangen hast im Leben, das viel zu groß ist, um gerechtfertigt zu werden. Also nur die Fallhöhe lässt dich überhaupt so klein fühlen. Ja? Und das ist ein Gedanke, der mir auf mehreren Ebenen enorm viel Freude macht, damit rumzuspielen. Weil ich denke, das ist spannend, weil wir kommen, also durch die Tatsache, dass wir alle auf die Welt kommen und das Wichtigste sind, was wir selbst kennen, zumindest am Anfang unseres Babydaseins. Ich habe jetzt gerade hier einen Säugling zu Hause, das heißt, ich weiß ja, das muss der ja auch so sehen, ansonsten funktioniert es nicht. Und daraus wachsen wir dann bestenfalls heraus, oder wir sind eben Narzissten und haben das ein Leben lang, diesen Eindruck, aber die meisten von uns schaffen es hoffentlich irgendwann festzustellen, dass das, was uns eigentlich füttert und unsere Seele hoffentlich zumindest vorübergehend zufrieden macht, ist die Liebe, die man mit anderen Menschen teilt. Aber dass wir eigentlich sozusagen gelernt haben, wir sind der Platz im Universum, den wir am besten kennen. Wir sind der Nabel. Und alles andere baut sich um uns herum. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir nur aus unseren eigenen Augen herausgucken können und so weiter. Also wir haben keinen wirklichen Perspektivwechsel. Das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Einbildung, eine positive Einbildung, dass man die Perspektive wechseln kann. Das lässt mich immer wieder zu der Frage kommen, welchen Platz haben wir eigentlich im Universum? Und wenn man da Freude dran hat, kann man natürlich darüber nachdenken, dass wir alle aus Sternenstaub sind, weil wir aus den Zusammensetzungen der Moleküle bestehen, aus denen das ganze restliche Universum besteht. Das ist schön. Und jetzt jüngst kam ja auch sehr viel wieder die Frage auf, ob wir alleine im Universum sind. Auch das, darüber habe ich auch, das habe ich so ein bisschen angerissen in dem Talk. Und auch da halte ich es mit Neil deGrasse Tyson, der gesagt hat, wäre das nicht total traurig, die Vorstellung, dass wir alleine sind? Niemand möchte doch alleine sein. Also ist es nicht, also wäre es nicht viel schöner zu sagen, hoffentlich, nicht man hat Angst und die Bedrohung und sondern hoffentlich sind wir nicht alleine, sondern irgendwo da draußen gibt es auch noch das, was wir intelligentes Leben halten würden. Und um nur das zu sagen, weil das habe ich in dem Talk auch gesagt, was heißt schon intelligentes Leben, ne? Also unsere nächsten Verwandten auf der Erde, die Schimpansen, sind uns in DNA 1-2% entfernt. Das sind die nächsten Verwandten. Und das heißt, alles, was uns ausmacht, also Zukunftsentscheidungen, Selbsterkenntnis, Selbstzerstörung, sind 1-2% DNA. Was ist also, wenn jetzt Außerirdische auf uns treffen würden und auch nur 1-2% DNA Unterschied zu uns hätten, aber in die andere Richtung? Wie würden die auf uns gucken, wenn wir Stephen Hawking reinbringen würden, der Integralgleichung in seinem Kopf lösen konnte? Und da würden die sagen, ja, das kann unser kleiner 6-jähriger Timmy auch. Ja, Timmy, hol mal die Gleichung, die du da am Magneten am Kühlschrank hattest und zeig sie mal dem Erdling. So, weißt du, das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Das heißt, wenn die kommen, werden wir sie überhaupt wahrnehmen können? Wir haben nur 5 Sinne, das ist enorm wenig. Ja, werden wir wahrnehmen können, dass uns da irgendetwas besucht? Weil wir denken in Raumschiff-Elementen, weißt du, das ist das, was wir kennen. Und das kann man auch ganz gut daran erkennen, dass Hollywood nie ein Alien darstellen konnte, was nicht ungefähr nach menschlichen Vorstellungen funktioniert. Augen oder Gliedmaße in irgendeiner Form. Aber Aliens könnten ganz anders aussehen. Und ich glaube, dass Aliens auf bakterieller Ebene, irgend sowas, das ist es, was ich glaube. Ganz klein. Wir werden es wahrscheinlich nicht sehen. Ja.
Ist das für dich auch eine religiöse Frage?
Ich weiß nicht so genau. Vielleicht. Ich glaube, bei der Auseinandersetzung mit einem religiösen oder religiös bedingten Platz, würde ich sagen, ist das Universum, auch wenn das ganz seltsam klingt, aber vielleicht eher so zweitrangig, weil ich sozusagen nicht so. Ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, ob Gott das Universum so geschaffen hat oder irgendeine Form von Entität oder so, sondern eher die Frage, was für ein Glück ist, überhaupt auf der Welt zu sein, sozusagen, oder was für eine Dankbarkeit man darüber haben kann, überhaupt da zu sein. Und deswegen ist da der Platz, glaube ich, nicht so entscheidend. So. Also nicht so wie was weiß ich, Galilei oder sowas, sich dann damals gefragt haben, Kreis ist eigentlich alles um uns und sind wir das Zentrum und so. Ja, genau. Ich glaube, dass die religiöse Frage kommt eher da rein, wie kommt es, dass ich überhaupt denken kann.
Jetzt drehen wir wie gewohnt den Spieß um. Denn du darfst mich jetzt ausfragen. Was möchtest du von mir wissen?
Ja, ich möchte von dir wissen, was dich antreibt dazu, das ist auch so eine klassische Frage, also auch dein Warum, das interessiert mich sehr, sich mit religiöser Vermittlung auseinanderzusetzen. Also warum bist du quasi kein Religionswissenschaftler geworden, der, Freude daran hat, irgendwie, was weiß ich, ob jetzt die Testamente oder religiöse Schriften oder sowas zu studieren, sondern warum hast du dich dafür entschieden, das zu vermitteln und mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen?
Warum ich nicht Religionswissenschaftler oder Lehrer geworden bin, hat viel damit zu tun, dass ich irgendwie immer das Bedürfnis hatte, mit Menschen zu arbeiten in allen Schnittflächen. Ich glaube, der Unterschied, der nochmal in meinem Beruf als Pfarrer noch drin ist, sind die Säume und Nähte des Lebens. Also, dass man halt vielleicht wirklich dann in der Situation ist, dass man auch mal jemanden in der Trauer begleitet oder im höchsten Glück.
Glaubst du, dass es eine Zeit kommen mag, in der die Menschen entgegen dem gegenwärtigen Trend wieder stärker auf die Religion in ihrem Leben? Und möglicherweise hat sich das dann geändert, nicht mehr so stark institutionalisierte Religion im Sinne der Kirche oder der tatsächlich der Kirchhäuser oder so, sondern dieser Suche nach Sinn wieder stärker beantwortet wird durch, durch etwas, was der Glaube bisher immer war.
Also ich glaube, dass die Faszination für religiöse oder spirituelle Themen nie wirklich abgebrochen ist. Das ist, glaube ich, eher die institutionelle Hürde ist, dass man sagt, naja, mit Kirche muss ich das aber nicht besprechen. Und das finde ich eigentlich sehr traurig. Also ich glaube, dass das Thema, was uns antreibt und wofür wir stehen und vielleicht auf welchen Platz wir im Universum haben, ob es dafür Gott braucht oder nicht, wird sein, dass wir das vermutlich, ich sag mal, auf seriöse Weise begleiten. Weil wenn wir es nicht tun, tun das andere Leute. Also das ist, glaube ich, das, was ich so beobachte.
Ja, ich würde nämlich denken, dass die, und das würde mich deswegen interessieren, ob du das ähnlich erlebst. Der Wunsch, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, der Wunsch nach, nach Gemeinschaft ist den Menschen ist inhärent. Ich glaube, so funktionieren wir, klar, das sagen immer alle, wir sind Gruppenwesen und so. Aber wenn durch die Tatsache, dass der demografische Wandel dazu führt, dass deutlich mehr Menschen in unserer Gesellschaft gleichzeitig alt sind und aber immer mehr Menschen gleichzeitig einsam sind, so paradox dieser Satz an sich klingt, dass es sozusagen einen großen Platz gibt, der gefüllt werden möchte, also für ganz viele Menschen. Und da war ja immer schon die karitativen Einrichtungen der Kirche ein wesentlicher Träger. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das so bleibt. Und deswegen frage ich mich, ob du denkst, das wird von, also solange wir es richtig machen als Institution und das Angebot nach außen immer zeigen, also selbst wenn ihr euch jetzt mit Mitte 30 entscheidet, aus der Kirche auszutreten, wenn ihr erstmal 70 seid, Leute, dann sind wir immer noch da, so ist nicht. Und ihr dürft gerne zurückkommen. Also das ist dann offen. Und da müssen wir auch nicht nur über Gott sprechen, sondern wir können auch darüber sprechen, genau, was gibt euch Halt oder so.
Ja, vielen Dank. Danke, Gottfried. Danke für dieses Gespräch, was wir geführt haben. Ein großer Bogen über Fußball, Gemeinschaft, Moderation, unseren Platz im Universum und zwischendurch auch mal ein Fischbrötchen. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ja, liebe Zuhörende, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit jemandem, der vielleicht beim nächsten Stadionbesuch oder bei einem Konzert oder Gottesdienst oder Stadtfest mal vielleicht auch genauer hinschauen möchte, was da eigentlich gerade so zwischen den Zeilen passiert. Feedback und Gedanken gerne bei Instagram an den Elektropastor. Bis zum nächsten Mal bei Elektropastor trifft. Tschüss! Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.